Ach, der Valentin ist auch da. Hallo. Schön. Noch ein kleiner Boss. Das ist gut. Ja, meine Predigt heute, da geht es auch um die Krone. Da werden wir jetzt gleich drauf kommen. Es gab einen Text, den wir die letzten Tage gelesen haben, der mich noch so ein bisschen beschäftigt hat. Und zwar ging es da auch um den Thronsaal Gottes. In Offenbarung Kapitel 4, wo Johannes in diesem Thronsaal steht. Und die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten, wo sie alle niederfallen, wenn sie das Lamm loben. Ich lese das mal in Offenbarung 4, ab Vers 9. Ihr habt das noch präsent, ne? Das war, glaube ich, vor 2 Wochen. Da ist dieser Thronsaal Gottes und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor den Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Also in Gottes Thronsaal, in Gottes Regierungssitz sitzen unter anderem 24 Älteste. Und jeder von denen sitzt auf einem Thron und jeder von denen hat eine Krone auf dem Kopf. Und immer wenn sie Gott loben, dann legen sie diese Krone auf den Boden vor Gott hin und sagen, du allein bist würdig, Ehre und Macht zu haben. Und danach kriegen sie die Krone wieder. Beim nächsten Mal legen sie sie wieder ab. Und das soll so ein bisschen das Thema heute sein, die Krone niederlegen. Was ist überhaupt eine Krone? Ich habe mal nachgeguckt, dass Wort, das in der Bibel auftaucht, kann man auch mit Kranz übersetzen. Goldene Kranz, haben wir auch schon mal gehört, so ein Siegeskranz, ne? Wie wir den von Julius Caesar kennen. Ne? Es ist ein Kopfschmuck von einem Herrscher, oder? Und die Krone ist ein Symbol für Herrschaft, Ausdruck von Macht, von Würde. Und wenn man so mal im Internet guckt, bei Wikipedia, dann steht da, meist christlich-abendländische Herrscher hatten diese Krone auf, ne? Aber kommt dieses Symbol der Krone aus der Bibel? Kommt es von Gott? Oder ist es ein menschenerdachtes Ding? Ich habe mal nachgeguckt, das Wort Krone kommt in der Bibel 45 Mal vor. Und das erste Mal ist im zweiten Buch Samuel, wenn David die Botschaft bekommt, König Saul ist gestorben. Da kommt der Bote und sagt, und ich habe dir seine Krone mitgebracht. Das ist das erste Mal, dass das Wort Krone auftaucht in der Bibel. Und davor ist ja schon ganz schön viel in der Menschheitsgeschichte im Erlösungsplan passiert. Also es ist eigentlich relativ spät. Noch so ein paar Sachen, was die Bibel über die Krone sagt. Die Bibel sagt zum Beispiel, eine tugendhafte Frau ist eine Krone für ihren Mann. Ich denke auch, ein tugendhafter Mann ist eine Krone für seine Frau. Aber ein Schändlicher ist wie ein Fraß in seinen Gebeinen. Das klingt heftig. Torheit ist das Erbteil der Unverständigen. Erkenntnis, die Krone der Klugen. Oder graue Haare sind eine Krone der Ehre. Steht auch in den Sprüchen. Sie wird erlangt auf dem Weg zur Gerechtigkeit. Ich meine, heute färben wir ja gerne, aber vielleicht ist es auch eine Krone der Ehre. In Sprüche steht auch, Kindeskinder, also Enkelkinder, sind eine Krone der Alten. Und die Ehre der Kinder sind ihre Väter. Also das Wort Krone kommt ein paar Mal in der Bibel vor. Aber es war sehr spät in der Bibel, ne? Erst 2. Samuel. Und ich habe mich gefragt, was ist denn mit dem Kranz? Hab da mal nachgeguckt. Und der goldene Kranz, der taucht schon viel früher auf. Und zwar schon alleine 10 Mal im 2. Buch Mose. Und zwar immer, wenn es um das Heiligtum geht. Ja, bei der Herstellung im Heiligtum von der Bundeslade, vom Schaubrottisch und vom Räucheraltar. Diese 3 Dinger sollten immer einen goldenen Kranz drumherum haben. Ja, was befand sich in der Bundeslade? Wir wissen, da waren die 2 Steintafeln drin, wo die 10 Gebote drauf standen, also Gottes Charakter. Da drin war ein Krug mit Manna, Brot des Lebens und der Stab von Aaron, dieser blühende Stab. Und Gott hat gesagt, ihr baut diese Bundeslade so, da ist mein Charakter drin, die 10 Gebote, ne? Da ist die Erlösung drin und außenrum soll ein goldener Kranz sein. Gold ist ja auch in der Bibel ein Symbol für Reinheit. Ne? Gott sagt uns, kauft bei mir Gold, das in Feuer geläutert ist. Ne? Kauft Gold bei Gott. Und auf dem Schaubrottisch, da lag auch das Brot Tag und Nacht vor Gott. Ne? Wir können mal gucken in 2. Mose 25. 2. Mose 25. Und da Vers 30, da steht, und du sollst alle Zeit Schaubrote auf den Tisch legen vor meinem Angesicht. Also im Haus des Herrn, im Heiligtum, sollte immer Brot sein. Wir wissen, ein Brot ist das Symbol für Leben, das Nahrung, ne? Das Brot des Lebens sollte immer bei Gott zu finden sein. Und auch dieser Tisch wurde mit reinem Gold, mit einem Goldkranz umzogen. Und der Räucheraltar. Auf diesem Altar musste der Hohepriester zu einiger Zeit Aaron jeden Morgen und Abend Räucherwerk räuchern. Und das ist ein Sinnbild für die Vertretung durch den Hohepriester, der am Räucheraltar für das Volk dient. Ein Sinnbild für Christus, für das, was er getan hat, der sein Volk vertritt vor dem Angesicht Gottes. Und in Hebräer 10, Vers 19... Hebräer 10, Vers 19. Hebräer 10, 19 bis 22, da steht, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also Jesus ist der Hohepriester, dieser neue, lebendige Weg ins Heiligtum, dahin, wo Gott wohnt. Und das wird eben symbolisiert durch diesen Räucheraltar, der auch einen goldenen Kranz drumherum haben sollte. Es sollte auch kein fremdes Räucherwerk auf dem goldenen Altar geräuchert werden. Niemand außer dem Hohepriester war berechtigt, Räucherwerk auf diesem Altar zu räuchern. Kein anderer konnte das machen. Also wir können so zusammenfassen, die Krone oder der goldene Kranz ist ein Symbol, das wahrscheinlich den Ursprung im Heiligtum hat. Besondere Gegenstände, die die rettende Erlösung repräsentieren. Der Charakter Gottes, das Brot des Lebens, die Erlösungstat Jesu im Räucheraltar. All diese Dinge wurden ausgezeichnet mit einem goldenen Kranz. Und als Kopfschmuck des Königs taucht dieser goldene Kranz bei König Saul zum ersten Mal auf. Also man könnte vielleicht sagen, dass ein König für Gott ein Repräsentant seiner Erlösung, seines Charakters sein sollte und Gott ihn mit einem goldenen Kranz auch auszeichnen wollte. Wäre naheliegend. Wie gesagt, im 2. Samuel, das ist 1, Vers 10, da kriegt David die Krone von Saul überreicht. Der Bote sagt, Saul ist gestorben, ich habe seine Krone und seinen Armreif hier. In diesem Text nennt David den Saul auch zweimal der Gesalbte des Herrn. David ist nachher tief enttäuscht, dass der Bote Saul geholfen hat zu sterben, denn Saul lag ja sehr verletzt auf dem Schlachtfeld und bat darum, den Gnadenstoß zu kriegen. Und David sagt dann, und du hast das gemacht, du hast den Gesalbten des Herrn getötet. Und wir wissen, wie es dann ausgeht. Aber es ist interessant, dieser Titel, der Gesalbte des Herrn. Von wem kennen wir diesen Titel noch? Von Jesus. Christus ist das griechische Wort für der Gesalbte und Messias ist das hebräische oder aramäische Wort für der Gesalbte. Und das ist doch ein ganz schön großer Titel, oder? den ein König zu tragen hatte. Was glaubt ihr? Haben wir auch eine Krone auf dem Kopf? Tragen wir eine Krone? Wer von euch trägt eine Krone? Jafle zeigt auch, ein paar zeigen auf. Wir werden heute genauer mal hinschauen. Denn ich denke, symbolisch gesehen tragen wir alle eine Krone auf dem Kopf. Gott hat sie uns gegeben. Wer die Erlösung Gottes, das Evangelium, repräsentieren will, muss auch Christi selbst repräsentieren. Und Jesus hat uns ja als seine Boten in die Welt geschickt. Aber das führt uns zurück nach Offenbarung 4, in den Thronsaal Gottes. Wir wissen, da sitzt Gott auf dem Thron und da sind 4 lebendige Wesen und da sind 24 Älteste und das Lamm in der Mitte. Und wir wissen, ein Thronsaal für einen König, das ist das Machtzentrum, oder? Auf dem Thronsaal, der ist meistens riesig, da ist vielleicht ein roter Teppich, da ist der große Thron und da sitzt nun der König oder der Herrscher. Und hier wird regiert. Hier wird Gott verehrt. Hier wird Rat und Versammlung gehalten. Und in Gottes Thronsaal gibt es nicht nur einen Thron, es gibt auch noch 24 andere Throne. Und es gibt nicht nur eine Krone, die 24 Ältesten haben alle eine Krone auf dem Kopf. Und das ist doch interessant, oder? Das sagt uns doch, dass Gott nicht einfach nur von oben diktiert, was zu tun ist, sondern er hat Leute, die er mitherrschen lässt, die er sogar mit auf einen Thron setzt, den er eine Krone auch auf den Kopf setzt. Es scheint so, als wären diese 24 Ältesten auch Repräsentanten der Erlösung durch Christi. Sie sind wahrscheinlich auch Gesalbte. Der Text sagt, sie tragen weiße Kleider. Das symbolisiert auch die Sündlosigkeit und den Sieg Jesu, den er mit seinem stellvertretenden Opfertod bewirkt hat. Schauen wir mal in Galater Kapitel 4. Galater 4 und da die Verse 4 bis 7. Da steht, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wer aber den Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christi. Wir sind also losgekauft. Wir haben den Heiligen Geist in unserem Herzen. Und Gott ist jetzt unser Vater. Oder man könnte es auch genauer übersetzen, dieses Abba mit Papa. Das ist unser Papa. In Psalm 103 steht auch was Interessantes. Psalm 103, ab Vers 1. Psalm 103, Vers 1 bis 4. Da steht, den kennen wir alle, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben von Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Gott krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Lesen wir mal weiter in 2. Korinther Kapitel 1. 2. Korinther Kapitel 1 und da die Verse 21 und 22. Da steht, Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Der Paulus sagt, Gott hat uns festgemacht, jetzt schon, und er hat uns gesalbt. und versiegelt und den Heiligen Geist in unsere Herzen gegeben als Unterpfand, also als Versprechen. Wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben erleben, dann ist es ein Versprechen von Gott. Ich bin jetzt schon bei dir, ähnlich wie ich in Ewigkeit bei dir sein will. Der Johannes hat das auch interessant ausgedrückt. 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannesbrief. Und da Kapitel 2. Da lesen wir ab Vers 24. Und da ist eine Warnung vor der Verführung. Ne? Johannes sagt, was ihr von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Also Johannes sagt, passt auf, ihr braucht keine neue Lehre. Das, was ihr schon gehört habt, das bewahrt in euch. Und ab Vers 27, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, so ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Ist doch interessant, oder? Eine Salbung belehrt uns. Also ich wusste nicht, ich weiß, es gibt Gott Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Von der Heiligen Salbe habe ich noch nichts gehört. Aber als Adventisten, wir wissen, dass die Salbung auch ein Symbol für den Heiligen Geist ist. Und wir wissen, dass Jesus gesagt hat, er ist der, der kommen wird und euch in alle Wahrheit einführen wird. Ne? Er wird uns lehren, der Heilige Geist. Und ich glaube, Johannes spricht hier bei dieser Salbung vom Heiligen Geist. Wir brauchen keine fremden Lehrer. Der Geist Gottes lehrt seine Kinder. Wenn Gott uns festgemacht und gesalbt und versiegelt und den Geist in unsere Herzen gegeben hat, dann können wir auch darauf vertrauen, dass er uns sein Wort lehren wird. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Und der Text geht weiter in Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Wir müssen die Gerechtigkeit tun. Was nützt ein König, der eine tolle Krone aufhat, der die Macht von Gott kriegt, der aber nicht gerecht handelt, der vielleicht egoistisch ist, der vielleicht anderen schaden will. Und wir wissen auch, da ist der König Saul vielleicht gar kein schlechtes Beispiel. Der Auserwählte, der Gesalbte Gottes, der gekrönt war mit Gnade und Barmherzigkeit, der erste König, hat eine schlechte Entwicklung genommen. Er wurde egoistisch und er sah den jungen David als Konkurrenz, als jemand, den er weghaben wollte und den er am liebsten ermorden wollte. Aber gehen wir mal zurück zum Anfang der Menschheit. Adam und Eva, meint ihr, die hatten eine Krone auf? Also die Frage, warum muss Gott uns überhaupt eine Krone geben? Warum haben wir die nicht von Geburt an? Was meint ihr? Die Krone des Lebens. Krone des Lebens, Wir hatten gesagt, die Krone ist ein Symbol für Herrschaft, für Macht, für Ehre. Ich glaube, Adam und Eva haben von Gott eine Krone bekommen. Aber lesen wir mal. 1. Mose 1 und da ab Vers 26. Die Erschaffung des Menschen. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Was für eine Ehre, oder? Wenn man gemacht wird wie Gott, in Gottes Bild. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch was? Untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was sich regt auf der Erde. Also Gott erschafft den Menschen und er setzt ihm eine symbolische Krone auf. Sagt, du hast die Verantwortung. Hier sind alle Tiere. Hier ist die Schöpfung. Mehrt euch und macht diese Schöpfung euch untertan. Als Christen, die die Bibel gut kennen, und wir hatten das heute auch im Bibelgespräch, hat der Kofi das gesagt, wir sagen immer wieder, Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Er wollte keine Robotoren haben, keine willenlosen Sklaven, die Gott nur dienen, weil sie gar nicht anders können. Nein, er hat den Menschen frei erschaffen und ihm die Herrschaft über sein Leben und sogar über die Schöpfung gegeben. Genau, der Jethro verteilt auch gerade eine Krone. So wie Gott das gemacht hat. Adam, Eva, ihr habt die Verantwortung für euer Leben. Ihr habt die Verantwortung für die Schöpfung. Interessant, wie Gottes Regierung funktioniert. Er gab ihm den Garten Eden. Er hatte alles perfekt und makellos geschaffen. Und solange der Mensch mit Gott verbunden blieb, das heißt sündlos blieb, konnte er frei und glücklich und als Herrscher seines eigenen Lebens leben. Aber der Mensch gab beim Sündenfall seine Krone an jemand anders ab. Hiob 19, Vers 9, da sagt Hiob, er hat mich meiner Ehre entkleidet und mir die Krone meines Hauptes weggenommen. Oder Jeremia sagt in den Klageliedern, gefallen ist die Krone unseres Hauptes, wehe uns, dass wir gesündigt haben. Der Mensch, also Adam und Eva, verloren symbolisch ihre Krone. Sie waren nackt. Da war nichts mehr mit Ehre oder Herrschaft oder Macht. Es war weg. Der Mensch gab die Herrschaft an einen anderen ab. Und wir gucken nochmal schnell, damit wir wissen, wer dieser andere ist. In Johannes 14, Vers 30. Denn Jesus sagt uns das ganz eindeutig. Johannes 14, Vers 30. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Und in mir hat er nichts. Jesus sagt, es kommt ein Fürst dieser Welt. Da hat jemand die Krone auf, der jetzt kommt. Was heißt das, in mir hat er nichts? Komischer Satz, oder? Zwei Kapitel davor, Johannes 12, Vers 31. Johannes 12, Vers 31. Da sagt Jesus, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. In ihm, in Jesus, hatte Satan keinen Teil. Jesus, der von keiner Sünde wusste und trotzdem den Tod eines Sünders starb, über den hatte Satan keinerlei Recht, obwohl er ihn verklagt und verurteilt hat. Als Gott selbst, der stellvertretend für seine Geschöpfe die Strafe antrat, erlangte er den Sieg und die Herrschaft über seine Schöpfung zurück. Das ist wieder der Text, den wir eben schon gelesen haben in Galater 4, 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, Adam und Eva und alle anderen Menschen, loskaufte und damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Jesus geht zu jedem Einzelnen von uns und setzt uns wieder unsere Krone auf den Kopf. Unverdient nehmen wir sie entgegen. Und wir dürfen uns sogar freuen, dass wir diesen Gott haben. Und dass wir seine freien Kinder sind. Und er uns als seine Kinder überhaupt haben möchte. Gottes Regierung ist keine Diktatur. Ja, Gott ist der Einzige, dem Macht und Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit gebührt. aber er möchte sie mit seinen Geschöpfen teilen. Er möchte, dass wir die Herrschaft über unser Leben zurückkriegen, dass wir frei sind. Ist das nicht ein wunderbarer Gott? Welcher irdische König würde so selbstlos handeln? Wenn ich dich erkauft habe und deine Krone zurückhabe, dann stelle ich die besser mal in meinen Schrank, weil du verlierst die nur wieder. Und du tust jetzt, was ich sage. Das wäre vielleicht das, was ein irdischer König machen würde. Aber Gott nicht. Er setzt uns die Krone wieder auf und hofft, dass wir sie nicht wieder verlieren. Psalm 37 lernen wir noch etwas, wie Gott mit uns zusammen herrschen möchte oder wie er uns beteiligen möchte. Psalm 37, Vers 3 bis 7. Da sagt David: Vertrau auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue. Und habe deine Lust am Herrn, hab Freude am Herrn. So wird dir gegeben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertrau auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erstaunlich, oder? Wir dürfen Gott unsere Wünsche, unsere Lebensplanung sagen. Er freut sich über unsere Ideen und auch über unsere Bedürfnisse, weil er hat ja unseren Charakter geformt. Er hat sie ja in uns reingelegt. Wenn ich jemand will, der in die große, weite Welt möchte, dann doch auch, weil Gott mich so erschaffen hat. Und er freut sich, wenn er sieht, ah, Tim, du möchtest in die Welt, da kann ich dich gebrauchen. Ich helfe dir dabei. Oder vielleicht bin ich jemand, der lieber zu Hause bleiben will und Wurzeln schlagen möchte. Auch darüber freut Gott sich. Er möchte Teil an unserem Leben haben und er möchte, dass auch wir ja mitbestimmen, was in unserem Leben passiert. Wir sind keine hirnlosen Sklaven, sondern, das hat Kofi auch heute in der Sabbatschule gesagt, Gott hat uns Intelligenz, Kreativität, Planungsvermögen geschenkt, damit wir mit ihm Hand in Hand arbeiten. Natürlich sind unsere Wünsche dem großen Erlösungsplan untergeordnet und oft verstehen wir Gottes Wege nicht, klar. Aber er möchte, dass wir mit ihm planen und mit ihm arbeiten. Du hast eine Idee für Missionsarbeit, toll, Gott freut sich, sie mit dir umzusetzen. Du hast eine Idee für eine Predigt, Gott gibt dir gern seinen Geist, damit du sie ausarbeiten kannst und halten darfst. Dir liegt ein Mensch am Herzen, der Gott nicht kennt, wunderbar. Gott hört dein Gebet und möchte gern mit dir diesen Menschen berühren. Wir haben einen wunderbaren Gott. Er ist so unfassbar groß und so unergründlich und herrlich. Und trotzdem ist er uns ganz nah und lädt jeden Einzelnen ein. Ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Komm zu mir. Hilf mir, das Werk zu vollenden. Arbeite mit mir zusammen, um Menschen zu retten. Warum war Saul ein schlechter König? Saul konnte das hier nicht. Krone auf den Boden legen. Saul sah David, der jung war, der von Gott gesegnet war, der erfolgreich war, der Zukunft hatte. Und es war all das, was Saul gerne gehabt hätte. Er hasste ihn, weil er diese Jugend und Kraft hatte. Hätte Saul seine Krone, die er unverdient von Gott gekriegt hat, wieder zu Gottes Füßen gelegt, dann hätte Gott sie ihm nicht entreißen müssen. Offenbarung 4. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, O Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Und die Bibel ist voll von Menschen, die gut mit der Herrschaft umgehen, die gut mit ihren Kronen umgehen und auch vielen, die schlecht damit umgehen. die Herrschaft behalten wollen und nicht mehr teilen wollen. Und wir kennen das auch aus unserem eigenen Leben, oder? Gehen wir immer perfekt damit um? Schaffen wir es jedes Mal, unser Ich zu verleugnen und die Krone an Gott zu geben und sagen, ja, stimmt. Nee, auch wir machen Fehler und sagen, nee, lieber Gott, in dem Bereich, da möchte ich gerne selber Chef bleiben. Du kannst in jedem Bereich, aber hier kommst du nicht rein. Aber ohne Gott können wir kein gutes Werk vollbringen. Darum können wir uns auch für kein gutes Werk rühmen. Wir haben nur die Herrschaft über unser Leben, weil Gott sie für uns erkauft hat und sie uns wieder geschenkt hat. Nur wenn wir bei ihm bleiben, können wir die wahre Freiheit erfahren. Nur mit ihm können wir ihm ähnlicher werden. So sind wir gleichzeitig seine Knechte und seine Kinder, die seine Größe und Vollkommenheit schätzen und anerkennen und sich gleichzeitig freimütig und fröhlich bei ihm sein können. Die Freiheit der Welt ist eine Lüge. Denn letzten Endes werde ich doch wieder versklavt vom Fürst dieser Welt. Jesus sagt, dein Wort ist Wahrheit. Und in Johannes 8, Vers 32, die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich möchte zum Abschluss nochmal in Jesaja reingucken. Das hat heute wunderbar zur Lektion gepasst. Gott hat wieder eine runde Sache aus diesem Gottesdienst gemacht. Denn ich habe das eben schon gesagt, Jesaja 43 ist bei mir zumindest auch überschrieben mit: Der Herr wird Israel retten, trotz dessen Untreue. Lesen wir mal ab Vers 25. Jesaja 43, 25, da steht: Ich tilge deine Übertretung um meinetwillen, und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Erinnere mich, wir wollen miteinander rechten. Zähle doch auf, womit du dich rechtfertigen willst. Dein erster Vater hat gesündigt. Adam. Unser erster Vater hat gesündigt. Und deine Lehrer haben mir die Treue gebrochen. Darum habe ich die Vorsteher des Heiligtums entweiht und Jakob den Bann preisgegeben und Israel der Schmähung. Wir wissen, das ganze Volk Gottes ging in die Verbannung. Jesaja 44, lesen wir mal die Texte 1 bis 5. So höre nun, mein Knecht Jakob, und du, Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und von Mutterleib an gebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du, Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deinen Sprössling. Und sie sollen hervorsprossen zwischen dem Gras wie Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Und jener wird sich nach dem Namen Jakobs nennen. Ein anderer wird sich mit seiner Hand dem Herrn verschreiben und sich den Ehrennamen Israel geben. Das, was verloren war, verspricht Gott, kommt irgendwann wieder. Und die Menschen sagen, ja, ich gehöre zum Gott. Gott hat mich frei gemacht. Trotz unserer Fehler, wir waren verloren, aber jetzt wollen wir wieder zu ihm gehören. Jesaja 45, da lesen wir mal ab Vers 21 bis 25. Da steht bei mir die Überschrift, der Herr schenkt Vergebung für Israel und Ankündigung der Rückkehr nach Jerusalem. Bedenke dies, Jakob. Alle, ich bin ein Kapitel zu weit, so. Jetzt hier. Genau, das Kapitel ist überschrieben mit: Der Herr rettet Israel und bietet auch den Heiden sein Heil an. Vers 21. Verkündet's, bringt es vor. Ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat dies vor Zeiten verlauten lassen? Oder wer hat es von Anfang an angekündigt? War nicht ich es, der Herr? Und sonst gibt es keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und Erretter. Außer mir gibt es keinen. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. All ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und sonst keiner. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen. Ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Nur in dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen. Aber beschämt werden alle, die sich gegen ihn auflehnen. In dem Herrn wird gerechtfertigt werden und sich rühmen der ganze Samen Israel. Gott möchte Israel, heißt an einer anderen Stelle hier, seine Gerechtigkeit, seine Ehre wieder zurückgeben. Gott hat uns, jeden Einzelnen, zum Repräsentanten seiner Erlösung gemacht. Denk zurück ans Heiligtum, an die Bundeslade, an den Schaubrottisch und an den Räucheraltar. Wir sind die Repräsentanten von Gott. Wir sollen der Welt sagen, das Brot des Lebens gibt es nur bei diesem Gott. Es gibt keinen anderen. Wir sollen seinen Charakter wieder gerade rücken in der Welt und zeigen, dass er für uns als Hohepriester gestorben ist. Lasst uns nicht scheuen, unsere Kronen vor ihm auf den Boden zu legen und unsere Knie zu beugen und mit einzustimmen. Heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Amen.